Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Geld regiert die Welt. Entweder man liebt es oder man hasst es. Entweder bezeichnet man es als einen Segen oder einen Fluch. Aber jeder möchte es gerne haben. Und ohne Geld in unserer heutigen Zivilisation sieht es auch sehr böse aus, wenn man leben will. Und gleichwohl stellt sich die Frage, was sagt die Bibel über Geld? Nun, eine junge Dame hat mich darauf angesprochen, ob ich nicht vielleicht eine Predigt über Geld geben möchte. Und naja, gut, jung ist relativ, aber wenn man so alt ist wie ich, dann ist jeder, der etwas jünger ist als ich, jung. Aber eine Predigt über dieses Thema kann ich keineswegs geben, denn das Thema ist zu allumfassend. Ich werde also eine Serie von Predigten über dieses Thema geben. Und dies ist heute der erste Teil. Und wir werden in dieser Serie Aspekte behandeln wie, seit wann gibt es eigentlich Geld? Und wird es Geld in der Zukunft geben? Wird es Geld geben, wenn Jesus Christus zurückkommt? Und wenn das Millennium beginnt? Wie sieht es mit Bürgschaften aus? Mit Zinsen? Mit Wucher? Wie sieht es damit aus, ob man zusammenarbeiten sollte als Partner in einer Partnerschaft? Und viele andere Fragen. Wie sieht es mit Geldliebe aus, mit dem Geiz? Wie sieht es damit aus, dass man das Geld verwenden kann zum Segen anderer? Und. Viele weitere Fragen werden auftauchen, werden behandelt werden. Bankrotterklärungen. Was sagt die Bibel hierzu? Und natürlich haben wir schon oft über diese Dinge gesprochen, in isolierter Version und auch Artikel hierüber gesprochen und geschrieben. Aber es geht mir in dieser Serie einmal darum, alles so zusammenzufassen, was es an Interessantem in der Bibel gibt. Nun, wie sieht es mit Geld aus? Sicherlich im Paradies unter Adam und Eva wird nichts davon gesagt, dass es Geld gab. Ausdrücklich wird auch nichts davon in der Bibel erwähnt über die Zeit vor der Sintflut. Aber man weiß sehr genau, dass es schon Geld gab, eine Art von Geld zu Zeiten des Abraham. Geld, Segen oder Fluch ist der Titel unserer heutigen Predigt. Und so gab es schon in früher alttestamentlicher Zeit Geld, aber jetzt Geld in Anführungszeichen, nicht unbedingt geprägte Münzen, aber doch ein Zahlungsmittel für Güter und für Dienstleistungen. Ich möchte hier einmal kurz etwas vorlesen aus Rienikers Lexikon zur Bibel. Da heißt es: Erst nach der babylonischen Gefangenschaft hatte man in Israel gemünztes Geld, vorher wurde das Geld gewogen. Man hatte zwar Gold und Silber in Stücken von bestimmter Größe, aber auch diese Stücke mussten beim Bezahlen noch gewogen werden. Dazu trug man eine Waage mit Steingewichten im Gürtel bei sich. Das übliche Zahlungsmittel war Silber. Daher kann das Wort für Silber auch Geld bedeuten. Ein anderes Münzgewicht, die Lutherbibel übersetzt, Groschen, wird auch in alttestamentlichen Schriften erwähnt, in 1. Mose zum Beispiel. Dann heißt es, die älteste in der Bibel genannte Münze ist der Goldgulden. Zur Zeit des Neuen Testamentes waren in Palästina die römischen und griechischen Münzen im Umlauf. Es werden 3 Kupfermünzen genannt. Die kleinste ist das griechische Lepton oder Schärflein oder Heller. Dann wird von dem Dunar gesprochen, einer Silbermünze. Das war der römische Dunar. Die griechische Drachme steht ihm gleich. Und dann wird dann noch von einer Zinsmünze gesprochen, eine andere Bezeichnung wiederum für den Denar oder Dunar, weil die jährlich erhobene römische Kopfsteuer ein Denar oder ein Dunar betrug. Und letztlich an größeren Geldeinheiten begegnet uns der griechische oder die griechische Mine, mit anderen Worten das Pfund, und so dann auch das griechische Talent, auch mit Zentner geschrieben. Also das waren so die Geldmittel, die Zahlungsmittel, die man kannte im Alten, sowohl als auch im Neuen Testament. Es gab sicherlich auch noch andere, die hier nicht erwähnt werden. Aber wenn wir uns auf die alttestamentlichen Berichte beziehen, dann findet man sehr interessante Ideen, sehr interessante Bezeichnungen, Beschreibungen im Buch Hiob. das allgemein als das älteste Buch der Bibel angesehen wird. Und in Hiob 31 lesen wir die Verse 38 bis 40, zunächst einmal in der revidierten Lutherbibel, wo es heißt: Hat mein Acker wider mich geschrien und haben miteinander seine Furchen geweint, habe ich seine Früchte unbezahlt gegessen und seinen Ackerleuten das Leben sauer gemacht, so sollen mir Disteln wachsen statt Weizen und Unkraut statt Gerste. Nun, wo es hier heißt, habe ich seine Früchte unbezahlt gegessen, da heißt es wörtlich ohne Geld oder ohne Silber, wie ich sagte, ohne Geld. Und das bringt auch die Anmerkung in der Elberfelder Bibel zum Ausdruck. Also hier wird bereits schon im Buch Hiob von Geld in diesem Sinne gesprochen. Und das Gleiche finden wir in Hiob 42. Hiob 42 und Vers 11. Hiob 42 und Vers 11, wo wir lesen: Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm zu und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Nun, die Mengebibel sagt, das soll übersetzt werden, ein wertvolles Geldstück und einen goldenen Ring. Also auch hier wiederum die Bezugnahme, die Andeutung auf Geld. Aber schauen wir uns nun einmal 1. Mose Kapitel 23 an. Sarah war Abraham gestorben und Abraham erwarb sich jetzt ein Stück Land, um Sarah dort begraben zu können. Und in 1. Mose 23, da lesen wir angefangen in Vers 7. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volke des Landes, vor den Hethitern. Und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so höret mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohars, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt, er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. So gebe er sie mir mit Geld oder für Geld. In der Elberfelder Bibel heißt es, zum vollen Kaufpreis. Und dann heißt es wörtlich, um volles Silber. Und dann lesen wir weiter in Vers 15. Jetzt hat der Ephron Folgendes zu sagen: Mein Herr, höre mich doch. Das Feld ist 400 Lot Silber wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Und Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter, 400 Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf gang und gäbe war. Und so wurde Ephrons Acker in Machpela, östlich von Mamre, Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher. Also hier hat jetzt Abraham dieses Stück Land gekauft, und zwar mit Geld für das Grab für Sarah. Und in Apostelgeschichte 7, behalten Sie Ihren Finger in 1. Mose, aber in Apostelgeschichte 7 wird hierauf eingegangen. Apostelgeschichte 7, und ich lese die Verse 15 und 16. Der Punkt ist eben der, dass bereits schon zu Zeiten des Abraham Geld in diesem Sinne im Umlauf war und benutzt wurde. Abraham, oder vielmehr Apostelgeschichte 7, die Verse 15 und 16. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter, und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte, von den Söhnen Hamors in Sichem. Also hier wiederum bestand nach wie vor dieses Grab. Und es wird nach wie vor erwähnt, dass Abraham es mit Geld gekauft hatte. Warum wird das erwähnt? Um es deutlich zu machen, dass er der Eigentümer dieses Landes war. Zurückkehrend in 1. Mose, dieses Stück Landes. 1. Mose 47 und in Vers 14. Jetzt behandeln wir die Zeit von Josef und den Zeitpunkt, als eine große Hungersnot in Ägypten herrschte. Und in 1. Mose 47 und in Vers 14, da heißt es: Und Josef brachte alles Geld zusammen, das in Ägypten und Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das sie kauften. Und er tat alles Geld in das Haus des Pharao. Mit anderen Worten, die Ägypter kauften jetzt Getreide mit Geld. Aber dann ging das Geld aus. Was geschah nun? Weiter in Vers 15. Als es nun an Geld gebrach im Lande Ägypten und in Kanaan, kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen, schaffe uns Brot. Warum lässt du uns vor dir sterben, nun wir ohne Geld sind? Josef sprach, schafft euer Vieh her, so will ich euch Brot als Entgelt für das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid. Vers 17, da brachten sie Josef ihr Vieh, und er gab ihnen Brot als Entgelt für ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel, und so ernährte er sie mit Brot das Jahr hindurch für all ihr Vieh. Also hier sehen wir, dass nachdem das Geld ausgegangen war, sagen wir mal, ein Tauschsystem eingeführt wurde. Also nicht ursprünglich gab es das Tauschsystem und dann den Geldverkehr, sondern genau andersherum. Und als das dann auch nicht mehr funktionierte, dann haben sich sogar die Menschen jetzt dem Pharao so als Arbeiter verdingt, um Brot erhalten zu können. In 2. Mose 21 sagt uns Gott auch etwas sehr Interessantes. Und wenn Gott gegen Geld wäre, wie einige meinen, dann würden diese Dinge, die hier gesagt werden, keinerlei Sinn ergeben. 2. Mose 21, und lesen wir angefangen in Vers 33. Wenn jemand eine Zisterne aufdeckt und gräbt eine Zisterne und deckt sie nicht zu und es fällt ein Rind oder Esel hinein, so soll der Besitzer der Zisterne mit Geld dem anderen Ersatz leisten. Das tote Tier aber soll ihm gehören. Vers 35. Und wenn jemand das Rind eines anderen Rind stößt, dass es stirbt, so sollen sie das lebendige Rind verkaufen und das Geld teilen und das tote Tier auch teilen. Ist es aber bekannt gewesen, dass das Rind zuvor stößig gewesen ist und sein Besitzer hat es nicht verwahrt, so soll er ein Rind für das andere erstatten und das tote Tier haben. Also wir sehen hier, Schadensersatz wird gefordert, wird geleistet. Schadensersatz in der Form von Geld. Silber in diesem Fall. Es wurde ein gewisser Betrag dem Leidtragenden, derjenige, der den Schaden erlitten hatte, gegeben. Eine interessante Stelle findet sich auch in 2. Mose 22, die Verse 15 und 16. 2. Mose 22, Vers 15. Wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist, wie es heißt, besser vertraut. Es geht darum, dass jemand bereits schon vertraut war, wie Maria und Josef vertraut waren. Sie waren bereits schon Ehemann und Ehefrau. Ein Ehevertrag war bereits geschlossen worden, aber die Ehe war noch nicht durchgeführt worden. Das würde erst später noch erfolgen. Aber es geht schon um ein Vertrautsein. Also in Gottes Augen war das bereits schon eine bindende Beziehung. Aber hier ist eine Jungfrau, die noch nicht vertraut war. Und wenn jemand eine Jungfrau beredet, also jetzt verführt, die noch nicht vertraut war, und ihr beiwohnt, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er Geld darwägen, so viel einer Jungfrau als Brautpreis gebührt. Es geht hier scheinbar darum, dass ein Brautpreis gezahlt werden sollte. Nun, das hier war in diesem Falle die Situation, wenn es zu einem vorehelichen Geschlechtsverkehr kam zwischen unverheirateten Leuten. Das zeigt bereits auch schon, wie falsch das ist. Aber hier ging es darum, dass dann damals derjenige, der also die Jungfrau verführt hatte, beredet hatte, diesen Brautpreis zahlen sollte. So oder so. Aber der Vater hatte das Recht zu sagen, nein, also ich will nicht, dass du meine Tochter heiratest, aber diesen Brautpreis musste er nach wie vor bezahlen, was immer er jetzt wert war. Nun, das war damals. Heute gibt es diese Vorschrift nicht. Diese Vorschrift bezog sich ohnehin nur auf eine solche Situation. Das Prinzip besteht nach wie vor. Man soll keinen unehelichen Geschlechtsverkehr haben. Oder vorehelichen Geschlechtsverkehr. Aber hin und wieder höre ich noch, dass man von einem Brautpreis spricht und die Familie der Tochter, die wollen, dass der zukünftige Ehemann einen Brautpreis bezahlt. Nun wissen Sie, dass das in Deutschland sittenwidrig ist. Das ist gegen das Gesetz. Wenn man das tut, verstößt man gegen das Gesetz. Es sei denn, dieser Brautpreis ist lediglich eine kleine, unbedeutende Summe. Aber in den meisten Fällen ist es eine größere Summe. Und das ist rechtswidrig. Und ein Christ darf sich auf sowas nicht einlassen. Nun, schauen wir uns weiter an in 5. Mose Kapitel 2. 5. Mose Kapitel 2. Da lesen wir in Vers 6. was Gott auch hier wiederum den Israeliten sagte, als die aus Ägypten gekommen waren und als die durch das Land der Edomiter zogen wollten, um dann ins gelobte Land zu kommen. 5. Mose Kapitel 2 und in Vers 6. Speise sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu essen habt. Und Wasser sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt. Also die sollten nicht einfach jetzt gewaltsam sich jetzt Essen und Trinken anverleiben, weil sie jetzt nicht durch dieses fremde Land gingen, sondern Gott sagte, also zunächst einmal habt da keinerlei kriegerische Handlung mit denen. Und vor allen Dingen kauft euch, erwerbt euch, wie Abraham dies tat, erwerbt euch, was ihr braucht, für Geld. Also auch hier wiederum eine ganz klare Anweisung. Nun, in 5. Mose 14 wird noch etwas mehr gesagt, was auch für uns heute sehr große Bedeutung hat. 5. Mose 14, die Verse 22 bis 26. Es geht hier nämlich um das Lapphüttenfest, das hier nun einmal im Jahr, im Herbst, gehalten wird, und zwar für 7 Tage, an dem Ort, an der Stätte, die Gott erwählt hat. Und in diesem Jahr, nebenbei gesagt, was die Kirche des ewigen Gottes anbelangt, hat Gott die Stätte in Templin erwählt, wo wir das Lapphüttenfest halten werden. Und man muss sich Geld zurücklegen, das wird so der 2. Zehnte genannt, für sich selbst, damit man dann auch Geld hat, um am Lapphüttenfest das Fest in Freude verbringen zu können. Wenn man das nicht tut, dann macht man sich selbst und schafft man sich selbst ein Unglück, einen Schaden, weil man dann eben nicht genug Geld hat. Aber wie macht man das heute, wenn man jetzt den 2. Zehnten, wie die Bibel es sagt, zurücklegt für sich, damit man am Fest eben in Freude das Fest verbringen kann? Legt man da jetzt Kleider zurück? Legt man da jetzt Ochsen, Schafe und so weiter zurück, Hühner, was immer? Nein, natürlich nicht. Man, in den meisten Fällen verdient man ja auch Geld heute und dann legt man dann diesen 2. Zehnten, 10% davon zurück. Der 1. Zehnte gehört Gott. Der 1. Zehnte ist die Spende, die an die Kirche Gottes verrichtet und errichtet werden sollte. Hier geht es um einen zweiten, einen weiteren Zehnten. Und wenn Sie da Fragen haben, dann lesen Sie bitte unsere kostenlose Broschüre über den Zehnten, wo dies alles behandelt wird. Aber hier schauen wir, was Gott sagt. In Kapitel 14 und Vers 22. Da heißt es, du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker kommt, und sollst davon essen. Also es ging darum, dass von diesem Zehnten gegessen werden konnte. Von dem 1. Zehnten konnte keineswegs gegessen werden. Der musste an die Leviten abgeführt werden. Sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, dass sein Name da selbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weines, deines Öls, von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf dass du fürchten lernst, den Herrn, deinen Gott, dein Leben lang. Was ist der Zusammenhang? Nun, Gott wird einen segnen, wenn man es auf die richtige Weise tut. Man respektiert, was Gott einem sagt. Wenn aber der Weg zu weit ist für dich, dass du es nicht hintragen kannst, weil die Stätte dir zu ferne ist, die der Herr, dein Gott, erwählt hat, dass er seinen Namen daselbst wohnen lasse, wenn der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, so mache es zu Geld. Und nimm das Geld in deine Hand und gehe an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählt hat, und gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Nun, es geht, wie wir hier sehen, hauptsächlich darum, dass man Dinge kauft und verbraucht und verzehrt am Festort. Die Idee ist also nicht die, dass man da jetzt großartige Einkäufe macht für etwas, was man dann nach dem Fest hat, was mit dem Fest eigentlich keinerlei Beziehung hat. Nun, damit ist nicht gesagt, dass man sich kein Festgeschenk machen kann oder anderen kein Festgeschenk geben kann. Aber hauptsächlich geht es um Dinge, die man dann am Festort verbraucht. Die Idee, dass man vom 2. Zehnten sich dann ein Auto kauft, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Aber es geht darum, dass hier dieser 2. Zehnte zu Geld umgewandelt werden kann und dass man dann mit dem Geld zum Festort geht. Und das machen wir heute natürlich auch so. Wir bringen, wie gesagt, nicht Rinder und Schafe, Ochsen und Lämmer, Hühner, Enten und so weiter zum Festort. Das würde auch sehr schwierig werden, wenn wir dort im Hotel übernachten. Sondern es geht darum, dass man das zu Geld macht. In den meisten Fällen bekommt man ohnehin Geld als Lohn für seine Tätigkeit. Und dann mit diesen 2. Zehnten am Festort dieses Fest sehr gut dann auch verleben kann. Wenn man das Jahr hindurch nicht tut, dann sieht es böse aus, wenn man dann eben kein Geld hat. Einige meinen, sie könnten den zweiten Zehnten nicht aufbringen, sie können auch nicht einmal den ersten Zehnten so richtig aufbringen. Das ist eine Frage des Glaubens. Das ist eine Frage daran, ob man wirklich glaubt, dass Gott einem hilft. Und wenn man das glaubt, dann wird Gott auch seine Wege zeigen. Schauen wir uns eine weitere Stelle noch an, in 2. Könige 12. In 2. Könige 12. Und fangen wir an, angefangen zu lesen in Vers 2. Nun, es ging hier darum, dass der Tempel ausgebessert werden musste. Und man hatte sich aber gar nicht um den Tempel gekümmert. Der war so ein bisschen verfallen, ein bisschen sehr stark verfallen. Und es kam ein gerechter König an die Macht, der Joasch. Und es heißt hier in Kapitel 12, angefangen Vers 1, dass Joasch 7 Jahre alt war, als er König wurde. Also ein ziemlich junger König noch. Im 7. Jahr Jehus wurde Joasch König und regierte 40 Jahre zu Jerusalem. Und seine Mutter hieß Zibia aus Beersheba. Und Joasch tat, was recht war und dem Herrn wohlgefiel, solange ihn der Priester Jojada lehrte. Also er hatte einen guten Einfluss durch seine Mutter scheinbar und auch durch den Priester. Aber solange wie der Priester ihn lehrte, solange wie der Joasch den Lehren des Priesters folgte, da tat er, was recht war. Nur, also ganz total hat er es auch nicht getan, nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Also so weit ging es dann doch nicht, dass die aufgehört hätten, Götzendienst zu betreiben. Und Joasch sprach zu den Priestern, Vers 5, alles für das Heiligtum bestimmte Geld, schauen Sie, Geld, das in das Haus des Herrn gebracht wird, Geld, wie es gang und gäbe ist, nämlich das Geld, das jedermann gibt, wie er geschätzt wird, und alles Geld, das jedermann aus freiem Herzen opfert, dass er es in das Haus des Herrn bringe, das sollen die Priester zu sich nehmen, jeder von seinem Bekannten. Davon sollen sie ausbessern, was baufällig ist, am Hause, wo sie finden, dass es baufällig ist. Und als aber die Priester bis ins 23. Jahr des Königs Joasch nicht ausgebessert hatten, was baufällig war am Hause. Also die hatten diesen Auftrag in keinster Weise erfüllt. Da werden jetzt gewisse Änderungen durchgeführt. Aber ich möchte das nicht jetzt alles vorlesen. Aber schauen wir uns jetzt an in Vers 16. Auch brauchten die Männer nicht Rechnung zu legen, denen man das Geld übergab, dass sie es den Arbeitern geben, die dann also die Ausbesserungen vornehmen sollten, sondern sie handelten auf Treu und Glauben. Eine wunderbare Stelle. Die waren alle ehrlich. Heute ist das sehr fraglich in vielen Organisationen, wenn da keine Rechnungsvorlage geschehen würde. Man wüsste wirklich nicht, wo das Geld hinkommen würde. Also schauen Sie, auch hier wiederum wurde Geld benutzt, um den Tempel auszubessern, der baufällig geworden war. Ich möchte jetzt kurz auf einige Aussagen eingehen, die direkt von Gott kommen. Im Hinblick auf Geld. Nun, einige hatten wir bereits schon gelesen, da die Vorschrift des Schadensersatzes und so weiter und so fort. Aber hier jetzt weitere Stellen in Prediger, Kapitel 7 zum Beispiel. Prediger, Kapitel 7 und Vers 12. Damit wir einen Eindruck erhalten, wie Gott so von Geld spricht und denkt. Damit wir erkennen können, dass Geld keineswegs an sich ein Fluch ist, sondern ein Segen von Gott. Nun, er kann zum Fluch werden, dieser Segen, wenn man ihn falsch benutzt. Aber zunächst einmal, grundsätzlich ist nichts verkehrt mit Geld. Prediger 7 und Vers 12, da heißt es, denn wie Geld beschirmt, so beschirmt auch Weisheit. Aber die Weisheit erhält das Leben dem, der sie hat. Die Schlachterbibel schreibt, das Geld beschützt, beschirmt, beschützt. Aber schauen Sie, der Unterschied ist natürlich der, Geld kann einem nur auf physische Weise helfen. Aber das Leben, um das es geht hier um das ewige Leben, das kann nicht durch Geld erworben werden. Man kann sich das ewige Leben nicht durch Geld kaufen, sondern es geht darum, dass Weisheit, göttliche Weisheit, einem das ewige Leben erhält oder einem das ewige Leben gibt, wie es vielleicht besser übersetzt werden sollte. Wenn man diese göttliche Weisheit, die ja nur durch Gottes Geist in uns kommen kann, dann auch anwendet. Aber gleichwohl wird hier nichts Negatives über Geld ausgesagt. In Jesaja 43, da lesen wir angefangen in Vers 22. Jesaja 43 und angefangen in Vers 22. Und auch hier geht es darum, dass Gott eine Parallelstelle benutzt zwischen dem, wie es hätte sein können, wenn Israel richtig gehandelt hätte, und mit dem, was leider nicht der Fall war. In Jesaja 43, Vers 22, da sagt Gott: Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Mit anderen Worten, Gott muss uns berufen. Wir können uns nicht selbst berufen. Wir können nicht selbst sagen, ach, ich will mal zu Christus kommen, ich will mal zu Gott, dem Vater kommen. Von daher bin ich jetzt schon auf dem Weg. Nein, Gott muss einen berufen. Christus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und so sagt Gott auch hier, du hast mich nicht gerufen. Du hast dich nicht um mich bemüht. Ich habe dich gerufen. Ich habe mich um dich bemüht, sagt er hier. Vers 23. Mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht, noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern. Es ging darum, dass sie davon Gott abgefallen waren und dann begonnen hatten, ihren Götzen diese Dinge zu opfern. Ich habe dir nicht Arbeit gemacht mit Opfergaben, habe dich auch nicht bemüht mit Weihrauch. Mir hast du nicht für Geld, schauen Sie, köstliches Gewürz gekauft. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Und gleichwohl sagt Gott in seiner großen Barmherzigkeit in Vers 25, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht, aber zunächst einmal muss Reue kommen, wie wir noch sehen werden. Aber für heute geht uns das auch als Prinzip. Mit anderen Worten, wenn Gott uns etwas sagt, was wir zu tun haben, dann sollen wir es tun, damit wir nicht Gott Mühe machen, dass er sich nicht mit unseren Sünden abzugeben hat, sozusagen. Und dass wir vor allen Dingen nicht das, was Gott uns gibt, für falsche Zwecke missentfremdet und falsch gebraucht. Aber hier wiederum, es geht darum, dass nichts dabei falsch war, mit Geld etwas zu kaufen. Nur, was dann damit geschah, war das Problem. Aber hier ist auch wichtig zu begreifen, dass Gott uns berufen muss. Und wenn Gott uns Sünden vergibt, dann tut er das nicht, weil wir ihm Geld geben. Man kann sich Sündenvergebung in keinster Weise erkaufen. Man kann sich das Heil in keinster Weise erkaufen. Wie wir noch sehen werden, einige haben diesen Fehler begangen, gemeint, sie könnten sich Gottes Gaben mit Geld erwerben. In Jesaja 52 lesen wir zunächst einmal in Vers 3. Jesaja 52 und in Vers 3. Er spricht jetzt das Haus Israel an, auch das Haus Juda. Er spricht die Menschen an, die dann, wenn Christus zurückkommt, erlöst werden. Und er sagt hier, so spricht der Herr, ihr seid umsonst verkauft. Ja, die Nachkommen des Hauses Israel, die modernen Nachkommen des Hauses Juda, werden, wie uns die Bibel klar und deutlich sagt, vor der Wiederkunft Christi in Sklaverei verkauft werden. Sie werden Sklaven sein, Kriegsgefangene. Man muss natürlich wissen, wer heute die modernen Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda sind. Einige meinen, wenn sie von Israel hören, das bezieht sich lediglich auf die Juden, keineswegs. Aber es wird Kriegsgefangenschaft geben für diese Menschen. Aber Gott sagt, ihr seid umsonst verkauft, mit Antworten, keiner gab da Geld für die. Ihr sollt auch ohne Geld ausgelöst werden, denn Christus wird kommen, um sie aus der Sklaverei zu befreien, und zwar ohne Geld. Die müssen jetzt nicht Christus irgendwo Geld geben, damit er sie aus der Sklaverei befreit. Und immer und immer wieder wird die Tatsache bekräftigt, dass Gott uns, dass Christus uns ohne Geld erlöst, befreit, Freiheit gibt, Freiheit auch von Sünde, Freiheit von unseren falschen Gewohnheiten. In Matthäus Kapitel 10 kann man das auch auf die geistliche Dimension anwenden und sollte man. Matthäus Kapitel 10 und Vers 8. Da gibt nämlich Christus seinen Jüngern, seinen ordinierten Predigern, möchte ich sagen, in diesem Falle waren es die Apostel, folgende Anweisung. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, diese Macht, diese Kraft durch den Heiligen Geist so etwas zu tun, umsonst gebt es auch. Es geht nicht darum, dass die jetzt kommen und sagen, okay, gib mir mal Geld und dann werde ich euch heilen, gib mir mal Geld, dann werde ich Dämonen austreiben, gib mir mal Geld, dann mache ich Kranke gesund und so weiter und so fort. Nein! Christus sagt ganz klar und deutlich, umsonst sollt ihr es tun, denn umsonst habt ihr es ja auch empfangen. In Offenbarung 22 wird in Vers 17 ebenfalls gesagt. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 17. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nun, heute gilt das für diejenigen, die Gott hierzu beruft, deren Verstand geöffnet wird. Diese Stelle hier bezieht sich hauptsächlich aber auf einen Zeitpunkt in der Zukunft, wenn Gott allen Menschen den Verstand öffnen wird, wenn alle Menschen die Gelegenheit haben werden, zu Gott zu kommen, weil er sie ruft. Und Gott sagt hier, nehmt das Wasser des Lebens umsonst, den Heiligen Geist. Erhaltet ihn umsonst, nicht, dass er irgendwie meint, er müsste da den erkaufen, in irgendeiner Art und Weise. Und das ist natürlich hier auch ein Zitat aus dem Alten Testament in Sprüche 23. Schauen wir uns dies auch an. Sprüche 23 und in Vers 23. Sprüche 23 und Vers 23. Kaufe Weisheit und verkaufe sie nicht. Die Weisheit, die Zucht und die Einsicht. Kaufe Weisheit, verkaufe sie. Natürlich geht es auch darum, man soll Weisheit erwerben, aber man soll sie dann nicht irgendwo dann ignorieren. Das ist schon richtig. Aber es geht auch um mehr. Es geht auch darum, dass wir natürlich heute im Werk Gottes Dinge zunächst einmal kaufen müssen. Wir müssen zum Beispiel einen Drucker bezahlen, der unsere Broschüren druckt. Aber wir verkaufen diese Broschüren in keinster Weise. Wir geben sie ihnen kostenlos, wie wir das immer und immer wieder sagen. Es sind Broschüren, die über das Heil sehr viel Aussagen machen. Die Tatsache, wie man zu Gott kommen kann, wie man ein gerechtes Leben führen kann, wie man das Heil erwerben kann und so weiter und so fort. Und wir verkaufen die nicht. Die sind kostenlos erhältlich. Also das ist auch ein Prinzip, was hier zum Ausdruck kommt. Kehren wir zu Jesaja 55 zurück. Da wird uns gesagt, dass man aufpassen muss. Und einige, die meinen, sie müssten sich in irgendeiner Form so die Wahrheit erkaufen. Da gehen sie vielleicht dann zu Vorträgen, da werden dann Eintrittsgelder gefordert oder man kauft sich jetzt Bücher, die angeblich so die Wahrheit verkünden und die kosten natürlich auch Geld. Was steht in Jesaja 55 und Vers 1? Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld. Und umsonst Wein und Milch. Es geht natürlich hier um geistliche Dimensionen. Aber hier Vers 2. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Also nicht Geld für Unnützes ausgeben, auch für geistlich gesehen Unnützes, weil man meint, man müsste irgendwo jetzt die Wahrheit woanders finden, man kann sie ja nicht in der Kirche Gottes finden. Und da gibt man Geld aus für Unsinn. Wie zum Beispiel, man hört sich dann Vorträge an, die in keinster Weise das lehren, was Gott lehrt. Und da gibt man vielleicht Geld dafür aus. Das ist aber nicht etwas, was einem nützt, was einem hilft. Und Gott sagt, nein, kommt zu mir. Und ich werde euch das Heil umsonst anbieten. Nun, wie sieht es im Millennium aus? Gibt es da irgendwelche Stellen der Bibel, die uns andeuten, dass es im Millennium zum Beispiel auch Geld geben wird? Also die tausendjährige Herrschaft auf der Erde durch Jesus Christus, nachdem er zurückgekommen ist. Nun schauen wir uns zum Beispiel Jeremia Kapitel 32 an. Eine sehr interessante Stelle, die auch wiederum zeigt, dass der Verkehr mit Geld in keinster Weise in Gottes Augen verkehrt ist. Jeremia 32 und lesen wir Vers 15. Es geht hier darum, dass Gott zunächst einmal den Jeremia aufgefordert hat, einen Acker zu kaufen. Das war jetzt symbolisch für eine zukünftige Zeit. Zunächst einmal heißt es in Vers 15, denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande. Die waren zunächst einmal jetzt versklavt, damals in der ersten Versklavung. Aber Gott sagt, oder vielmehr, man könnte sagen, der zweiten Versklavung, die erste war in Ägypten, dann kam die zweite, nachdem sie in die Sklaverei geführt worden sind, wenn es die Juden waren, unter Nebukadnezar und so weiter. Aber es würde noch eine weitere Versklavung kommen, wie ich eben sagte, kurz vor der Wiederkunft Christi. Aber dann wird es soweit kommen, dass sie wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande. Und lesen wir weiter um den Zeitzusammenhang zu sehen, zunächst einmal in Vers 44, was geschieht, was geschehen wird. Man wird Äcker um Geld kaufen, also in der Zukunft. Man wird Äcker um Geld kaufen und verbriefen, versiegeln und Zeugen dazu nehmen im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Judas, in den Städten auf dem Gebirge, in den Städten des Hügellandes und in den Städten des Südlandes, denn ich will ihr Geschick wenden, spricht der Herr. Also hier ganz klare Kaufaktionen werden hier beschrieben unter Zeugen. Versiegelte Kaufurkunden werden hergestellt werden. Geld wird gegeben werden, um Äcker zu kaufen. Was ist der zeitliche Zusammenhang? Nun fangen wir an zu lesen in Vers 36. Im gleichen Kapitel, Jeremia 32, Vers 36. Nun aber, so spricht der Herr, der Gott Israels von dieser Stadt, Jerusalem, von der ihr sagt, dass sie durch Schwert, Hunger und Pest in die Hände des Königs von Babel gegeben werde. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen, in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut, und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Aber das ist zum Beispiel für das Haus Israel in keinster Weise geschehen. Und auch für das Haus Juda noch nicht, denn die wohnen ja keineswegs dort sicher im gelobten Lande. Ganz im Gegenteil. Vers 38. Sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein, und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Keineswegs ist das bislang erfüllt worden. Aber jetzt Vers 40. Da wird es jetzt ganz deutlich, worum es geht. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Vers 42, denn so spricht der Herr, gleich wie ich über dieses Volk all dies große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, das ich ihnen zugesagt habe. Und dann Vers 43, es sollen Äcker gekauft werden in diesem Lande, von dem ihr sagt, eine Wüste ist ohne Menschen und Vieh. Es ist in der Chaldäer Hände gegeben. Die modernen Chaldäer, die Nachfahren des sogenannten assyrischen, babylonischen Reiches, heute natürlich in Europa zu finden. Diese Gefangenschaft, von der ich sprach, wird durch die modernen Chaldäer erfolgen, durch das moderne Babylon, eine Vereinigung von 10 europäischen Staaten oder Staatengruppen, unter einem charismatischen Führer, dem sogenannten Tier, hat nichts mit Islam zu tun, absolut nichts. Auch darüber haben wir Broschüren verfasst. Aber das wird alles geschehen und dann, wenn Gott eingreift, wenn er sie aus der Sklaverei herausführt, wenn er sie ins gelobte Land bringt, dann werden wieder solche Geschäfte getätigt werden. Aber in Ehrlichkeit, mit Treu und Glauben könnte man sagen, in keinster Weise auf eine falsche Art und Weise, wie das heute so gang und gäbe ist. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, dann gebietet uns Christus, mit unserem Geld Steuern zu bezahlen. Es ist nicht unsere Verantwortung, was die Regierenden mit den Steuern tun, mit dem Steuergeld. In den meisten Fällen verschleudern sie es für unnütze Dinge, das ist uns klar. Aber das gibt uns nicht die Rechtfertigung zu sagen, ja, weil die das missbrauchen, brauche ich keine Steuern zu zahlen. Einige haben die gleiche Argumentation vorgebracht und gesagt, auch ich brauche der Kirche Gottes keinen Zehnten zu zahlen. Ich bin nicht damit einverstanden, wie die den Zehnten verwenden. Schauen Sie, das ist nicht Ihre Verantwortung. Ihre Verantwortung ist, wie Gott Ihnen sagt, den Zehnten zu zahlen. Ihre Verantwortung ist, wie Gott Ihnen sagt, Ihre Steuern zu zahlen. In Matthäus Kapitel 22. Matthäus Kapitel 22 lesen wir angefangen Vers 15. Matthäus 22, Vers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes und die sprachen Meister. Und hier kommt jetzt diese wunderbare Aussage, dieses um den Mund schmieren, diese falschen Lobhudeleien. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst niemand und nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Und das höre ich auch so hin und wieder, wenn jemand mir ein Memo schreibt und dann wird auch so eine Einleitung gebracht, da bin ich schon gleich sehr vorsichtig, wenn ich sowas lese. Und dann kommt es natürlich auch. Dann wird eine Frage gestellt. Und anhand der Frage kann ich schon sehen, aha, da ist was faul im Staate Dänemark. Und in einigen Fällen kann ich auch schon gleich erkennen, oder vielleicht nicht sofort, aber in einer gewissen Zeit, da spricht kein Mensch zu mir, da spricht ein Dämon zu mir oder möglicherweise mehrere. und dann landet das sofort bei mir im Spam-File. Aber es ist interessant, wie diese Leute, die doch dämonisch inspiriert sind, immer und immer wieder ihren Senf von sich geben wollen, obwohl ich dann gar nicht antworte und schon seit mehreren Monaten, in einem Fall sogar seit mehreren Jahren, in keinster Weise antworte. Dieser Bursche schreibt mir laufend und laufend und laufend. Im Anfang habe ich ihn mal gefragt, ich sage, wie ist Ihr Name oder wie sind Ihre Namen? Und das war mir nämlich ganz klar, was da im Busch war. Und dann schrieb er auch, ja, ich weiß, dass Sie wissen, dass ich von Dämonen beeinflusst bin, aber da brauchen Sie keine Angst zu haben. Die tun mir nichts, über die kann ich herrschen. Was für eine irrsinnige und unsinnige Idee. Aber das ist so das, was häufig geschieht. Da wird so ein tolles Lob vorgebracht zunächst einmal und dann kommt's. Und wenn man da nicht mit dem im Einklang steht, was die so von sich geben, ach, dann ist man auf einmal natürlich ein Verführer. Ob es jetzt um diese hebräische Namensbewegung geht, ganz schlimm ist es ja mit diesen Verschwörungstheorien. Sie müssen ja gar nicht glauben oder können sich gar nicht vorstellen, was für idiotische Ideen ich da gehört habe über diese flache Erde. Hier etwas Ähnliches. Also die haben zunächst einmal ihn schön da so irgendwie lobhudeln wollen. Und dann heißt es in Vers 17, darum sage uns, was meinst du, ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Und als nun Jesus ihre Bosheit merkte, da sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Es gab nämlich verschiedene Ideen damals im Judentum. Die einen sagten, ja, man muss dem Kaiser die Steuern zahlen, aber wer das sagt, der gilt als ein Feind Gottes. Die anderen, die sagten, nein, man darf dem Kaiser keine Steuern zahlen, weil damit auch so die Idee des Götzendienstes mit verbunden war in deren Augen. Aber dann würde man natürlich des Aufruhrs beschuldigt werden, der kriminellen Handlung. Das war also natürlich eine totale Fangfrage für Christus. Aber schauen Sie, wie Christus geantwortet hat. Er sagt, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Vers 19. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Und sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Und da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, da wunderten sie sich, ließen von ihm ab, gingen davon. Das kann man natürlich auch daraufhin anwenden, dass man sagen kann, nun, der Zehnte gehört zu Gott. Die Steuern, die gehören dem Kaiser, den Regierenden. Also von daher muss man beide Verpflichtungen erfüllen. Ich fand die Anmerkung in der Schlachterbibel zu Vers 19 sehr interessant. Die schreiben nämlich Folgendes. Eine Silbermünze im Wert eines Tagessoldes eines römischen Legionärs. Die Münzen wurden unter der Autorität des Kaisers geprägt, denn nur er konnte Gold- oder Silbermünzen herausgeben. Zur Zeit Jesu wurde der Denar von Kaiser Tiberius herausgegeben. Auf der einen Seite war sein Gesicht aufgeprägt, auf der anderen war er in priesterlichen Gewändern auf seinem Thron abgebildet. Für die Juden waren solche Bildnisse Götzendienst, den das zweite Gebot untersagte. Daher waren diese Steuern und diese Münzen den Juden ein zwiefaches Ärgernis. Aber schauen Sie, Christus hat sich mit diesem Unfug, dieser falschen Interpretation in keinster Weise eingelassen und hat gesagt, nein, nein, ihr könnt die Münze ohne weiteres dem Kaiser geben, wenn ihr dazu aufgefordert werdet, weil das Steuergelder sind. Schauen Sie, heute sagen einige, ja, ich will kein Geld zu mir nehmen, weil auf dem Geld, da ist eine Pyramide drauf oder da ist irgendwie was anderes drauf und das ist Götzendienst und ich will mit dem Geld nichts zu tun haben. Christus weist klar und deutlich darauf hin, hier an dieser Stelle, das sind alles blödsinnige Ideen und die haben mit der Wahrheit Gottes in keinster Weise irgendetwas zu tun. Auch in Matthäus Kapitel 17 lesen wir die Verse 24 bis 27. Matthäus 17, angefangen Vers 24. Es geht hier um die Tempelsteuer. Es ging also jetzt nicht um die Steuer, die der römische Kaiser erhob. Es geht jetzt darum, dass auch jemand, der ein Jude war, sagen wir einmal, eine Tempelsteuer verrichten musste. Und als sie nun nach Kapernaum kamen, Matthäus 17, Vers 24, da traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnahmen und sprachen, pflegt euer Meister nicht den Tempelgroschen zu geben? Und er sprach, ja. Und als er heimkam, da kam ihm Jesus zuvor und fragte, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Und als er antwortete von den Fremden, da sprach Jesus zu ihm, so sind die Kinder frei. Er war der Herr des Tempels, schauen Sie. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehe hin an den See und wirf die Angel aus und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zwei-Groschen-Stück finden, das nimm und gib's ihnen für mich und dich. Es ging also hier darum, er wollte nach wie vor, um keinen Anstoß zu erwecken, diesen Tempelgroschen zahlen, sogar für den Petrus auch, obwohl er es eigentlich gar nicht hätte tun brauchen. Aber auch hier wiederum, es ist deutlich, dass hier Gott in keinster Weise etwas gegen Geld an sich sagt. Es wird sogar hier ein Wunder erbracht, damit dieser Tempelgroschen bezahlt werden konnte. Aber hier gibt es eine Warnung. Eine Warnung an die Regierenden. Eine Warnung, die Kontrolle haben, die Herrschaft haben über die Menschen. Die Gesetze erlassen können. Die Steuern erheben können. Auch wenn die Regierten die Verpflichtung haben, die Steuern zu zahlen, spricht doch Gott eine sehr starke Warnung aus an diejenigen, die die Steuern erheben. Und ich spreche jetzt nicht einmal nur von diesen sogenannten Steuereintreibern im Neuen Testament, die berüchtigt waren für ihre Unehrlichkeit. Sprüche 29 und Vers 4. Sprüche 29, Vers 4. Ein König richtet das Land auf durchs Recht, wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde. Wer viel Steuern erhebt, und wer kann sagen, ob man jetzt heute in Deutschland lebt, in Österreich lebt, der Schweiz lebt, in Amerika lebt, in England lebt, wo auch immer man lebt, dass nicht viel zu viele Steuern erhoben werden, egal wo man lebt. Ein Ausmaß der Steuererhebung, was es eigentlich in Gottes Augen total nicht geben dürfte. Und wir dürfen uns auch nicht von der Illusion freimachen, dass diejenigen, die Verantwortung haben heute, dafür von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden es ganz bestimmt. Und wenn sie durch ihre unglaublichen Steuererhebungen das Land zugrunde richten, weil sie zur gleichen Zeit sich selbst ihre Diäten erhöhen, dann ist das etwas, was Gott in keinster Weise gutheißt. Wir brauchen uns da nicht großartig jetzt in Massendemonstrationen zu verwickeln und da vielleicht sogar Rebellion zu predigen. Das ist nicht unsere Aufgabe als wahre Christen. Aber wir müssen verstehen, dass Gott diese Dinge sieht und dass Gott zu seiner Zeit mit diesen Menschen umgehen wird, wenn sie durch ihre unsinnigen Steuererhebungen, die dann auch noch für unsinnige und unnütze und gottfeindliche Projekte ausgegeben werden, wenn sie vor Gottes Thron stehen, werden sie Rechenschaft ablegen für diese Dinge. Schauen Sie, im Millennium wird es das alles nicht geben. Im Millennium wird es einen Zehnten geben. Die Menschen werden einen Zehnten bezahlen. 10% ihres Einkommens an Gott. Jemand hat das hier während der Wahlkampagne in Amerika vorgeschlagen. Man könnte doch das ganze Steuersystem abschaffen hier und den Zehnten einführen. Ach du liebe Zeit, was es da für Reaktionen gab, können Sie sich ja vielleicht vorstellen. Das wird im Millennium geschehen. Und dann wird es natürlich auch den zweiten Zehnten geben und den dritten Zehnten. Den dritten Zehnten, das dritte Jahr und das sechste Jahr in einem Zyklus von 7 Jahren, für die Armen. Denn es werden auch dann im Millennium zunächst einmal Bedürftige sein. Und auch die Leviten, die damals ja kein Land hatten und wohl auch jetzt im Millennium kein Land haben werden, weil sie ganz spezifisch den Auftrag haben, für Gott weiterhin tätig zu sein, denen wird insoweit auch der dritte Zehnte gegeben werden. Also diese Prinzipien, die werden nach wie vor bestehen, aber nicht diese unsinnigen Steuerlasten, die es heute gibt. In Markus Kapitel 12 sagt uns Christus etwas sehr Interessantes. Markus Kapitel 12, angefangen Vers 41. Markus 12 und Vers 41. Da lesen wir: Jesus setzte sich zu dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegt. Auch hier wiederum geht es um Geld. In den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alles etwa oder alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Es war scheinbar jemand, der etwas Geld beiseite gelegt hatte und der, oder vielmehr diese Witwe jetzt, die das ganze Geld dann in den Gotteskasten legt, im Vertrauen, dass Gott helfen würde. Es ist eine wunderbare Situation hier, die beschrieben wird. Christus wollte deutlich machen, dass hier in keinster Weise eine falsche Einstellung gegenüber dem Geld bestand. Es geht hier jetzt nicht darum, dass jetzt jeder alles, was er hat, spenden soll. Das ist keineswegs der Fall. Das sollte man auch in keinster Weise tun. Aber es geht hier um eine Einstellung, die Christus hier bezeichnet. Es waren diejenigen, die Reichen, die wollten auch natürlich gesehen werden, dass sie jetzt viel Geld einlegten in den Gotteskasten, legten das vielleicht ein, guckten sich so rum, damit auch jeder das erkennen konnte. Und dann kommt diese arme Witwe und die gibt ein wenig, im Vergleich sehr wenig, aber für sie ausgesprochen sehr viel. Und Gott blickt auf die Einstellung, natürlich. In Matthäus 25 gibt uns Christus ein Gleichnis. Matthäus 25 und angefangen Vers 14. Matthäus 25, Vers 14. Da gibt Christus das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Das ist uns ja scheinbar doch bekannt. Es ist wie mit einem Menschen, das Reich Gottes, es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Und dann fingen natürlich die Knechte an mit dem Silber, was sie erhalten hatten, zu handeln, den Zentnern. Und dann kommt der ungetreue Knecht, der hatte nichts damit getan, der hat es verborgen. Und in Vers 24 lesen wir, und dann trat auch er zu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich, hatte Angst vor dir. Ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Ich meine, natürlich auch ist das geistlich zu verstehen. Na klar, ich meine, Gott gibt uns gewisse Talente, gibt uns ein gewisses Maß eines Heiligen Geistes. Er will, dass wir das verwenden. Er will nicht, dass wir jetzt Angst haben, auch vielleicht Angst vor anderen Menschen und sagen, ach ja, weil ich die jetzt irgendwie nicht in irgendeiner Form bruskieren möchte, verletzen möchte oder was immer, oder ihre Reaktion herausfordern möchte, will ich mal lieber nicht das tun, was Gott von uns und mir verlangt. Der Herr antwortete und sprach, in Vers 26, du böser und fauler Knecht, wusstest du, mit anderen Worten, ist das so deine Einstellung gewesen mir gegenüber, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, mein Geld. Schauen Sie, was immer wir haben, kommt von Gott. Ob es jetzt Talente sind, ob es jetzt der Heilige Geist ist, ob es jetzt physische Werte sind, das Geld, was wir haben, es ist nach wie vor sein Geld, wie er sagt. Dann hättest du wenigstens etwas damit tun sollen, hättest es zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Wenn Gott uns etwas anvertraut, wenn Gott uns etwas gibt, und das heißt, das ganze Gold, das ganze Silber, alles ist mein, sagt Gott, dann erwartet er von uns, dass wir es auf richtige Weise benutzen. Die Parallelstelle in Lukas 19, angefangen in Vers 11, sagt uns auch etwas über dieses Prinzip. Lukas 19 und Vers 11. Als sie das hörten, da sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und meinte, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden, aber das war keineswegs der Fall. Christus würde sterben, er würde auferweckt werden, er würde zum Himmel auffahren, er würde für was 2000 Jahre dann im Himmel sein als unser Hohepriester und dann würde er wiederkommen. Und es heißt dann hier, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen, den Himmel, und dann zurückzukommen hier auf Erden. Und das wird sehr bald geschehen. Vers 13, der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und hier wird noch sehr viel in diesem Gleichnis gesagt. Auch die Bürger wollten nicht, dass sie von ihm beherrscht würden. Heute wollen die Menschen keineswegs, dass Gott über uns herrscht. Und sie führen dann lediglich ihre eigenen Ideen aus. Aber hier kommt wieder dieser Faule, dieser böse Knecht, der 1 Pfund erwarb. Er sagt, hier ist 1 Pfund in Vers 20, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, wo du ein harter Mann bist, du nimmst, was du nicht angelegt hast, erntest, was du nicht gesät hast, und Christus die gleiche Antwort, wenn das so deine Ansicht war über mich. Vers 23, warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, dann hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Nun, das ist die Idee, dass wenn man Geld zur Bank bringt, dass die Bank einen Zinsen gibt. Nicht wie das heute in unglaublich falscher Weise von diesen, ich möchte sagen, geldgierigen Banken durchgeführt wird. Zunächst einmal geben die einem gar keine Zinsen mehr, so gut wie keine. Und nicht nur das, sondern sie nehmen einem auch noch Geld ab dafür, dass man überhaupt ein Konto bei denen haben kann. Jedenfalls ist es in Amerika hier vielfach der Fall. Das ist total wiederum ungöttlich, was hier geschieht, aber das ist die Geldgier. dieser Banken. Und dann spekulieren die natürlich wild drauf los. Und dann natürlich kommt es zum absoluten Eklat, wenn sie dann ihr Geld verlieren, aufgrund ihrer merkwürdigen, fragwürdigen Geschäfte, die sie durchführen. Alles das ist ein von Satan gesteuertes System. Das ist uns total klar. Aber wir sollen schon, die Idee ist, irgendwie etwas mit dem Geld machen, es nicht verbergen, es nicht irgendwie so sinnlos herumliegen lassen. Aber ganz besonders geht es hier natürlich um die geistliche Dimension, dass man das, was Gott einem anvertraut, benutzt, gebraucht. Aber hier wiederum auch die Idee, dass nichts Falsches ist mit Geld an sich, denn sonst hätte Christus diese Gleichnisse ja nicht bringen können. Wir haben noch ein paar Minuten, denke ich mal. Dann möchte ich hier noch etwas über den falschen Gebrauch des Geldes zum Ausdruck bringen. Man kann nämlich Geld sehr wohl falsch gebrauchen. Und einige Beispiele hier möchte ich Ihnen zu Gehör bringen. Zum Beispiel 5. Mose 23. Das sind Warnungen an uns alle. In diesem Falle 5. Mose 23, auch eine Warnung an Gottes Kirche. An mich persönlich, wenn man so will. Natürlich, manchmal weiß man es nicht, das ist mir schon klar. Aber wenn man herausbekommt, was hier geschieht, was hier beschrieben ist, dann habe ich persönlich eine Verantwortung, auf richtige Weise dann zu reagieren. 5. Mose 23, Vers 19. 5. Mose 23, Vers 19. Du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Aus irgendeinem Gelübde. Also hier wird Hurenlohn und Hundegeld sogar noch mit einem Gelübde in Verbindung gebracht. Denn das ist dem Herrn, deinem Gott, beides ein Greuel. Also wenn jemand uns spendet und dieser Sachverhalt läge vor und mir würde dies bekannt, könnte ich das Geld in keinster Weise annehmen. Was ist hier mit Hurenlohn und Hundegeld gemeint? Nun, Hurenlohn, das ist ziemlich klar. Das ist der Lohn, den eine Prostituierte erhält, wenn sie ihrem Geschäft nachgeht. Hundegeld ist ähnlich. Die Schlachterbibel schreibt, dass das Hundegeld sich auf männliche Prostitution bezieht. Hurenlohn, weibliche Prostitution. Hundegeld, männliche Prostitution. Also Geld von solchen Transaktionen sollte in keinster Weise akzeptiert werden von der Kirche. Nun, auf gleiche Weise gesagt, jemand, der sich einem solchen Gewerbe hingibt, der sollte sofort aufhören, ein solches Gewerbe zu betreiben. Er sollte nicht meinen, auch solange wie ich jetzt, sagen wir mal, Gottes Kirche da jetzt Geld spende, von dem, was ich so einnehme, ist mein Gewerbe in Ordnung. Es ist keineswegs in Ordnung. Es ist nicht etwas, was Gott in irgendeiner Weise toleriert. Nun, wir wissen, dass Christus sagt, Huren werden noch vor diesen selbstgerechten, heuchlerischen Pharisäern ins Reich Gottes kommen. Aber es sind Huren, die bereut haben, die aufgehört haben, diesen falschen Weg zu gehen, die tief erkannt haben, wie falsch dieser Lebensweg ist und sich davon abgewendet haben. Aber wenn man meint, man könnte nach wie vor diesem Gewerbe nachgehen und man kann natürlich auch darüber hinausgehen und sagen, okay, jemand lebt jetzt in Unzucht, in Ehebruch. Und solange wie ich jetzt an Gottes Kirche, sagen wir mal, meinen Zehnten zahle, ist das in Ordnung. Das ist keineswegs in Ordnung. Gott will, dass sie ihren Lebenswandel ändern. Und zwar so schnell wie möglich. Denn wenn sie in Sünde leben, dann sage ich ihnen ganz klar und verbindlich und deutlich und mit der Autorität Jesu Christi, werden sie nicht von Gott gesegnet werden. Wird ihnen das, was sie vorhaben, nicht gelingen. Sie müssen ihren Lebenswandel ändern, wenn sie erkannt haben, wie falsch er ist. Und dann wird Gott sie segnen. Und dann wird Gott auch ihnen helfen, dass sie diesen Lebenswandel ändern können. Meinen Sie nicht, Sie könnten das hinausschieben und alles dies würde dann doch noch zu einem guten Ende kommen. Nein, Gott sagt Ihnen, heute, wenn Sie die Wahrheit hören, heute tun Sie etwas darüber und damit. In Micha Kapitel 3, da lesen wir auch eine interessante Stelle in Vers 9. Micha Kapitel 3 und in Vers 9. So hört doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht. Es geht hier an die Regierenden. Die Regierenden der modernen Häuser von Israel und Juda. In Gottes Buch verabscheuen die das Recht. In Gottes Buch machen sie krumm, was gerade ist. Da wird heute ja auch viel gerade in Amerika und in England davon gesprochen, dass man ja doch gleiche Rechte geben muss für den homosexuellen Lebensstil, für diejenigen, die Transgender geworden sind und so weiter und so fort. Die machen krumm, was gerade ist. Die verabscheuen, was Gott sagt in seinem Wort, um ihren eigenen liberalen Lebensstil, sagen wir einmal, zu propagieren. Nicht unbedingt ihren selbst, aber den von diesen Menschen. Vers 10. Die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Auch da geschieht vieles im Staate Israel heute, was stinkt, da was faul ist im Staate Dänemark, wie es so schön heißt. Da wird viel von Krieg und kriegerischen Aktionen gesprochen und das Vertrauen in Gott, der einem ja helfen könnte, ist ja total nicht mehr da. Seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und ihr verlasst euch dennoch auf den Herrn und sprecht, ist nicht der Herr unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen. Und darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Die wahrsagen und weissagen und predigen für Geld. Das gilt für die Nachfahren des Hauses Israel, das gilt aber auch für andere christliche, sagen wir einmal, Länder und von Ländern anderen Glaubens schon mal gar nicht erst zu sprechen. Die weissagen die falschen Dinge. Die lehren, um ihren Job zu behalten, sagen wir einmal. Die lehren, falsche Lehren, wissen vielleicht sogar auch, dass es falsche Lehren sind. Aber was kann ich tun? Ich bin doch abhängig jetzt von, sagen wir mal, dieser Organisation, der ich angehöre. Ich muss doch meinen Lebensunterhalt bestreiten. Jemand hat das einmal gesagt. Er wusste genau, dass er Falsches lehrte. Und seine Frau sagte dann zu einem Bekannten von uns, ja, aber was können wir tun? Wir haben gerade ein Haus gebaut oder gekauft, müssen das bezahlen. Das ist total ein falscher Umgang mit Geld, das kann ich Ihnen sagen. Und das ist auch etwas, was Gott in keinster Weise ungestraft lassen wird. Und zu seiner Zeit wird er eingreifen. In diesem Fall hat er es meines Erachtens ohnehin schon getan. Einige missverstehen meine Position. Und meinen, weil ich jetzt zu Ihnen spreche und vielleicht jetzt diesen schönen Hintergrund habe, die meinen, dieser Hintergrund sei echt, eine wahre große Gebäudekomplex, ist natürlich alles, wie man sich das vorstellen kann, ein Vorhang oder durch den Computer hergestellt worden. In solcher Umgebung lebe ich keineswegs. Aber ich tue es, was ich tue, nicht für Geld. Schauen Sie, ich war Anwalt. Ich hatte weitaus mehr verdient als Anwalt, als Prediger, als Pastor, der angestellt ist von der Kirche Gottes, der Church of the Eternal God, verdiene oder verdienen könnte oder jemals verdienen werde. Als wir damals die Church of the Eternal God in Amerika gründeten, weil wir aus der Organisation heraus mussten, die Falsches lehrte, da haben wir mit einem Minimum angefangen. Um überhaupt überleben zu können, musste ich das, was ich gespart hatte, anwenden und verwenden und verbrauchen, um überhaupt durchzukommen. Existenzmäßig. Aber Gott hat uns gesegnet. Und wir haben zu keinem Zeitpunkt Mangel gehabt. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass Gott uns diese Segnung gegeben hat. Und er segnet uns nach wie vor und weiterhin. Solange, wie wir ihm treu dienen. Solange, wie wir nicht das tun, was hier in 1. Petrus 5 beschrieben steht. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 2. 1. Petrus 5 und Vers 2. Und diejenigen, die es aufgrund des Geldes tun, da wird etwas sehr Schwerwiegendes eintreten in ihrem Leben. 1. Petrus 5 und Vers 2. Das ist das, was Gott uns sagt. Weidet die Herde Gottes oder führt die, leitet die auf richtige Weise, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern von Herzensgrund. Wenn wir in die Falle hineinstürzen, dass wir meinen, ach, wir müssten jetzt dem Volk nach dem Maul reden, um dann mehr Spenden erhalten zu können, dann sind wir in der Tat genau in der Kategorie, von der hier Micha spricht, von der hier Petrus als Warnung spricht, um schändlichen Gewinnes willen. Das wäre eine total falsche Motivation, die ja auch in keinster Weise Segen hervorbringen wird. Aber es ist eben diese Verführung von vielen Menschen, die meinen, sie müssten um des lieben Geldes willen falsche Dinge tun, solange wie man dieses liebe Geld erhält. Markus Kapitel 14 gibt uns ein weiteres Beispiel. Markus 14, die Verse 10 und 11. Markus 14 und Vers 10. Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie verräte. Und als sie das hörten, da wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Es gibt ja die merkwürdigsten Ideen, dass der Judas so ein Patriot war und er wollte, dass Christus jetzt da so eingriff und gegen die Römer vorging. Und das war so die Motivation für seine Handlung, sodass er quasi jetzt Christus zwingen wollte, gewisse Dinge zu tun. Judas war ein Verräter um des Geldes willen, er war ein Dieb. Das war seine Motivation und nichts anderes. Und all diese merkwürdigen Ideen, die da so herumschwirren und auch verschiedene Evangelien sogar, es gibt ja scheinbar so ein Evangelium über Judas, ist totaler Unfug, eine satanisch inspirierte Situation, die da hervorgerufen werden soll. Judas war ein Verräter, weil er ein Dieb war. Das war der Grund seines Verrats und kein anderer. Und hier, er war nicht der Einzige, der für Geld schlimme Dinge tat. Matthäus Kapitel 28. Matthäus 28 lesen wir die Verse 24 bis 26. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht aufgrund des Geldes Kompromisse schließen oder Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Matthäus 28 lesen wir hier in Vers 11. Matthäus 28 und in Vers 11. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, also die Hohenpriester, die Ältesten und die anderen, die da jetzt zusammen waren, die hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld, und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Also Christus war auferweckt worden, er war nicht mehr im Grab, jetzt kamen die mit dieser Geschichte an. Gab denen viel Geld, dass die jetzt falsche Aussagen treffen sollten. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und sie taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Und vielleicht haben sie sogar auch heute noch diese Idee mitgeteilt bekommen. Ja, Christus ist ja gar nicht irgendwie auferweckt worden. Man hat den Leichnam einfach gestohlen. Das war diese satanische Idee, die hier schon in der Bibel berichtet wird. Und die Soldaten haben mitgespielt, weil die haben viel Geld erhalten. Und hier geht es auch in Apostelgeschichte 24 um jemanden, der Geld erhalten wollte. Vielleicht um einem Gefangenen die Freiheit zu geben. Aber interessant ist schon, was hier berichtet wird. In Apostelgeschichte 24 und in Vers 24. Der Paulus war nämlich im Gefängnis. Und nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Und als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, da erschrak der Felix und antwortete, für diesmal geh, zur gelegenen Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Ich werde dafür verantwortlich gemacht, dass ich nicht irgendwie enthaltsam lebe, dass ich nicht in Gerechtigkeit lebe. Da soll es ein zukünftiges Gericht geben. Das will ich aber jetzt erstmal nicht hören. Heute das Gleiche mit den meisten Menschen. Ich muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wie ich heute lebe? Gott wird mich dafür zur Rechenschaft ziehen? Das will ich aber erst gar nicht hören. Ich will ja so leben, wie ich leben will. Mir kann keiner was sagen. Ja, Felix. Aber schauen Sie, was noch geschah hier in Vers 26. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Und darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Nicht unbedingt, weil er jetzt akzeptieren wollte, was Paulus sagte. Nein, der wollte Geld von dem. Aber Paulus hat natürlich in keinster Weise darauf reagiert. Ein weiteres klassisches Beispiel, vielleicht noch zwei weitere, bevor ich diese heutige Predigt beende. Wenn man Gott betrügen will, dann kann man sehr leicht der Tendenz verfallen, Geld zu diesem Betrug zu missbrauchen, um vielleicht auch bei anderen dann noch ein Ansehen zu erlangen. Zunächst einmal ein gutes Beispiel in Apostelgeschichte 4, angefangen in Vers 36. Apostelgeschichte 4 und Vers 36, da geht es um Josef Barnabas, der ja auch später mit Paulus zusammen als Apostel tätig war. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Auch hier wiederum geht es darum, er hat nicht den Acker den Aposteln gegeben, sondern er hat den Acker verkauft und hat dann mit dem Geld etwas Gutes getan. Er hat es den Aposteln gegeben, in diesem Falle, damit sie es auf richtige Weise verwenden konnten. So, das war so quasi das Vorbild. Und jetzt kamen dann zwei, die dachten, wir machen es auch so, aber nicht genauso. Wir wollen jetzt dieses Ansehen erhalten, vielleicht bei den Aposteln, damit ich vielleicht auch, der Mann zumindest, eine hohe Position in der Kirche einnehmen kann. Apostelgeschichte 5 und Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Er wollte hier betrügerisch handeln im Sinne, dass er sagte, okay, das ist das, was ich hier für den Acker erhalten habe, das gehört euch alles, aber es war nicht der Fall. Und Petrus sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Mit anderen Worten, wer hat dir gesagt, du musst ihn überhaupt verkaufen? Und konntest du ihn nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Hättest du ja sagen können, okay, das ist ein Teil davon, den gebe ich der Kirche. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Darauf müssen wir abstellen. Wenn sie mir etwas sagen, was eine Lüge ist, dann geht es nicht darum, dass sie mir etwas sagen, was falsch ist. Sie belügen Gott. Und als Hananias diese Worte hörte, da fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht an über alle, die das hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich in einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Und Petrus spricht zu ihr, sage mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Und sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf, also starb. Und da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Eine große Ehrfurcht auch. Die Tatsache, man kann Gott nicht belügen, man kann nicht hier betrügerisch handeln, weil man vielleicht eine Vergünstigung möchte, weil man vielleicht eine Position erhalten möchte. Sehr große Warnung für uns heute. Diese Prediger, von denen eben die Rede war, die aufgrund des schändlichen Gewinnes predigen und dann natürlich falsches predigen, die leben und stehen in großer Gefahr. In großer Gefahr. Und es gibt noch eine weitere Stelle, die auch sehr wichtig ist zu begreifen, in Apostelgeschichte 8. Es geht hier um falschen, absolut total falschen Gebrauch mit dem Geld. Nur nicht, dass das Geld an sich falsch ist, aber man kann es sehr falsch gebrauchen, wie hier in Apostelgeschichte 8, und lesen wir angefangen Vers 9 über einen Zauberer. Ein Zauberer, der eine sehr große Bedeutung hat, auch im Hinblick auf die Kirchengeschichte. In Apostelgeschichte 8 und Vers 9, es war aber ein Mann mit Namen Simon. Also wir wissen ja alle über Simon Petrus Bescheid, den Apostel Simon Petrus. Dieser Mann hieß auch Simon. Und das Wort Pater bedeutet ja auch so etwas wie Vater oder Eröffner. Man kann ihn auch Heiligen Vater nennen. Dieser Simon war aber ein Zauberer, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Und als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, da ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig. Also dieser Simon, dieser Zauberer, der wurde gläubig. Der begann zu glauben, was da jetzt gepredigt wurde. Und ließ sich auch taufen. Schauen Sie, der ließ sich taufen. Aber der hat den Heiligen Geist nicht erlangt. Wie wir gleich sehen werden. Aber er ließ sich taufen. Und er hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, da geriet er außer sich vor Staunen. Und als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, da sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, und die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist erlangten. Schauen Sie, die hatten den Heiligen Geist noch nicht erlangt. Keiner von denen, die sich hatten taufen lassen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft worden auf den Namen des Herrn Jesus, und da legten sie die Hände auf sie. Schauen Sie, das ist auch wichtig zu begreifen. Bei der wahren Taufe geht es auch um das Händeauflegen wahrer Prediger nach der wahren, richtigen Taufe. Und nachdem die Hände aufgelegt worden waren durch wahre Prediger, empfingen sie den Heiligen Geist. Und als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, da bot er ihnen Geld an und sprach: Gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Also das ist das, was er wollte. Er wollte jetzt, der ehemalige Zauberer, möglicherweise nicht nur ehemalig, der dachte, das sei auch so eine Art von Zauberei. Ich lege denen jetzt die Hände auf, dann kriegen den Heiligen Geist. Was für eine wunderbare Macht ich da jetzt erhalte. Und er wollte das durch Geld erwerben. Und Petrus sprach zu ihm, Vers 20, dass du verdammt werdest. Mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße, darum bereue für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Nun, die weitere Geschichte sagt uns, dass er das keineswegs tat. Er ging dann nach Rom. Er wird heute fälschlicherweise als der erste Papst bezeichnet, war es aber keineswegs in dem Sinne, dass er nicht Petrus war, der Apostel Petrus. Es war dieser Simon, der nach Rom ging, der dann ein System dort aufbaute, das heute nach wie vor besteht, das aber Mischungen hat, Vermischungen hat, etwas Richtiges hat, vieles Falsches hat. Wenn man mehr in der Geschichte nachliest, kann man erkennen, wie dieser Simon, dieser Zauberer, dies alles in die Wege geleitet hat. Aber schauen Sie, er wollte es für Geld. Nun ja, wir wissen ja auch, dass nachher in der Geschichte des sogenannten Christentums da gewisse Dinge für Geld verkauft worden sind, damit man irgendwie schneller aus dem Fegefeuer herauskommt und so weiter und so fort. Nein, das ist etwas, was in Gottes Augen absolut nicht richtig ist. Simon wollte sich mit Geld die Kraft kaufen, den Heiligen Geist zu verleihen. Er wollte wieder scheinbar so mit Geld sich die Position erkaufen, ein Prediger zu werden. Das darf man, das kann man in keinster Weise tun. Das ist der totale Missbrauch von Geld, den Gott verabscheut, den Gott verurteilt, den Gott ablehnt, den wir als wahre Christen in keinster Weise akzeptieren dürfen. Wir werden uns dann in der nächsten Predigt weitere interessante Stellen ansehen über Geld. Auch die Tatsache, wie es im Millennium aussehen wird, noch mehr dazu. Auch wie es mit der reichen Hure Babylon aussieht, die ja auch beschrieben wird, und wer diese Hure Babylon eigentlich ist. Da gibt es die merkwürdigsten Ideen, alle verkehrt. Auch das werden wir uns anschauen. Und dann werden wir uns auch anschauen, dass uns Gott segnen will, in physischer Hinsicht mit Geld. Aber er will dann auch, dass wir auf richtige Motivation, auf richtige Weise mit dem Geld umgehen. Dass wir nicht in Geldgier leben, sondern dass wir es auf richtige Weise tun. Und vieles mehr. So, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, und ich hoffe, dass Sie uns wieder zuschauen werden mit dem zweiten Teil der Predigtserie über Geld, Segen oder Fluch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.